Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder eine Philosophie-Spezialsendung für euch, denn wir beenden unsere lange Serie von Immanuel Kants Werken mit einer Besprechung von Was ist Aufklärung? Seinem Werk, das 1784 veröffentlicht wurde in der Berliner Monatsschrift. Wir hören gleich noch jede Menge sowohl zu Immanuel Kant als auch zu diesem Werk und was es uns sagen möchte, was wir damit heute machen. Ich übergebe erstmal an meinen liebreizenden Kollegen, wie immer.
Ja, vielen lieben Dank. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, das wird der letzte Teil sein zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Und so ganz klein bisschen wollen wir heute unser Resümee ziehen. Und bevor wir das machen, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was über ihn erzählen. Wir haben zwar schon so viele Folgen gemacht, aber ganz kurz, zwischen 1724 und 1804 gelebt. Kommt natürlich aus Königsberg, hat Königsberg auch nie wirklich verlassen. Lebte halt den Großteil seines Lebens dort. Er war Professor für Logik und Metaphysik an der Albertus-Universität in, ihr ahnt es schon richtig, Königsberg. Bekannteste Werke sind natürlich seine drei Kritiken, die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Diese Werke markierten dann so ein bisschen die Wendepunkte in der Philosophiegeschichte und behandeln Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik. Kant ist bekannt für seine Erkenntnistheorie, in der er die Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Erkenntnis untersuchte, haben wir alle schon besprochen. Er stellte die vier grundlegenden Fragen in der Philosophie: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Und natürlich hatten seine Ideen bis heute tiefgreifenden Einfluss auf viele Bereiche der Philosophie und beeinflussten eigentlich alle folgenden Denker bis heute. Unter anderem auch Leute wie Goethe und Schiller und alle PhilosophInnen mehr oder weniger, zumindest hier in Europa, in sogenannten Kontinentaleuropa, die nach ihm kamen. Ist bis heute relevant, wird in vielen Disziplinen der Philosophie und Wissenschaft diskutiert, immer noch, hat zum ewigen Frieden geschrieben und damit so ein bisschen die UNO ins Leben gerufen. Also da hat schon eine Menge gemacht, muss man sagen. Schon eine Menge ins Leben gerufen, der junge Mann.
So ist es aus Ethik, Politik und Wissenschaft nicht rauszudenken.
Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht. Ja, und heute wollen wir reden über das Werk Was ist Aufklärung? Und das ist, wie du gerade schon so recht gesagt hast, Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? Von 1784. Einer seiner bekanntesten Werke, weil er in diesem Aufsatz nämlich definiert, was die Aufklärung oder was Aufklärung seiner Meinung nach bedeutet und was ihre Voraussetzungen sind. Und antwortet eben mit diesem Essay auf die Frage eines Pfarrers, nämlich des Pfarrers Johann Friedrich Zöllner, der mal in demselben Blatt gefragt hat, was ist Aufklärung? Und das war die Antwort, die Kant geliefert hat. Und es ist einer der Definitionen schlechthin. Und apropos Definitionen, bevor wir zu Kants Aufklärung kommen, wollen wir uns mal so ein bisschen darum kümmern, was Aufklärung überhaupt als solches ist und wie das überhaupt alles angefangen hat.
Allerdings, das gibt uns ja auch ein bisschen Hintergrund für diesen Essay, denn er ist entstanden in der Epoche der Aufklärung, hat sie quasi losgetreten, genau. Wo einfach Rationalität, Fortschritt und die individuelle Freiheit im Zentrum standen. Das war vorher nicht so. Es ist einfach eine Zeit gewesen, in der die Frage nach Freiheit und auch nach Vernunft in Europa super brisant war. Gut, aus heutiger Sicht fragt man sich, wann war sie es nicht, aber da hat Kant einen Riesenbeitrag geleistet, deswegen.
Ja, auf jeden Fall.
Müssen wir genau das klären.
So machen wir das. Aber wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Wir gehen noch mal zu den Anfängen, wenn man so will. Zumindest hier in Europa. Und da müssen wir natürlich nach Griechenland. Denn hier setzte sich zum ersten Mal so ein bisschen so ein Denken in Bewegung, was den Logos gegen den Mythos stellte. Und darum geht es ja unter anderem in der Aufklärung. Man arbeitete sich nämlich zunächst einmal an den Erzählungen und den Göttern der damaligen Zeit ab. Und damit beginnt sich der Begriff der Vernunft zu etablieren. Diese Vernunft, die sich eben abhebt von der Trübheit des Mythos sozusagen, also von diesem etwas verschwommenen, nebulösen Mythos. Und viele Jahrhunderte später entwickelte sich daraus dann die eigentliche Aufklärung, also das, was wir heute darunter verstehen. Und zwar zunächst durch das Bürgertum, den niedrigen Adel und eine Reihe von Theologen übrigens, die die Aufklärung geprägt haben. Und nicht nur in Deutschland, sondern eben Ende des 17. Jahrhunderts auch in Frankreich und England und wurde dann eben eine Philosophie in der Zeit der Aufklärung. Und die sollte den weiteren Verlauf der Geschichte bös beeinflussen. Im Guten wie vielleicht teilweise auch im Schlechten, das werden wir sehen. Ohne sie gäbe es weder die US-amerikanische Verfassung noch das moderne Schulsystem oder gar die Französische Revolution. Zum ersten Mal seit der Antike wird also Philosophie wieder praktisch. Und zum ersten Mal geht sie nicht nur die akademische Philosophie an. Aufklärung heißt nämlich jetzt, wie wir auch noch bei Kant erfahren werden, in allererster Linie selbst denken. Sich nicht auf Autoritäten verlassen, sondern der eigenen Vernunft den Vorrang geben. Und folglich folgt die Unabhängigkeit des Menschen, wie auch die Freiheit nach seinem eigenen Willen zu handeln, auf die Vernunft. So sagte John Locke. Aber begonnen hat alles eigentlich erstmal relativ unphilosophisch, nämlich in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts. Da begann nämlich Spinoza, seine religionskritischen Werke zu veröffentlichen. Im Jahr 1685 hob dann der katholische Herrscher Ludwig XIV. Das Edikt von Nantes auf. Und dieses Edikt garantierte den französischen Protestanten bis dahin Schutz vor Verfolgung. Und die sogenannten Hugenotten, wie die genannt wurden, mussten natürlich dann das Land verlassen, und zwar zu Tausenden. Und die haben natürlich jetzt auf eine Gesellschaft gesinnt, in der sie in Freiheit, in Frieden leben konnten. 1687 erschüttert dann ein akademischer Skandal Deutschland. Der Hallenser Jurist und Philosophieprofessor Christian Thomasius veröffentlicht das Buch Ausübung der Vernunftslehre auf Deutsch, nicht auf Latein. Ein Skandal.
Skandal.
Ja, total. Es ging weiter 1688 mit der Glorious Revolution in England, die mit der Einführung der parlamentarischen Monarchie endet, muss man sich mal vorstellen. Unter dem Schlachtruf Wissen ist Macht sind die Naturwissenschaften auf dem Vormarsch. Plötzlich geht es um wissenschaftliche Beweise, nicht mehr um religiösen Glauben. All diese Dinge des 17. Jahrhunderts lassen in Europa eine Spannung entstehen, die sich dann im 18. Jahrhundert entlädt. Denn zum Zeitpunkt, als die Aufklärung an Schwung gewinnt, ist Europa geprägt von Intoleranz, staatlicher Willkür und natürlich religiöser Willkür. Von nun an mischt sich die Philosophie ein und versucht gegen diese Dinge, ja, gegen anzuphilosophieren. Und es passieren Dinge. Es gibt Menschenrechte. Die Folter wird in Frage gestellt und zum Teil abgeschafft. Hexenprozesse werden nicht mehr toleriert. Und die Voraussetzung für alles das ist das, was wir heute Öffentlichkeit nennen. Das Denken spielt sich von nun an nicht mehr in den Universitäten allein ab. In England entstehen diese berühmten Debattierclubs. Zeitungen werden gegründet. Die Möglichkeit, Schriften kostengünstiger als noch zuvor zu produzieren, war einer der Gründe für die sogenannte Volksaufklärung. In Frankreich entstehen private Salons, in denen Ideen entwickelt werden. Öffentlichkeit ging da noch nicht, weil Staat und Kirche unerbärmlich alles zerstörten, was nach Kritik riecht. Deswegen war die französische Aufklärung von Anfang an gegen Staat und Kirche gerichtet. Das war in Deutschland gar nicht der Fall. Deswegen ist die deutsche Aufklärung auch reformistisch. Und die französische hingegen war von Anfang an verbal radikal. Was daran lag, dass in Frankreich eben absolut regiert wurde. Man bediente sich deswegen in Frankreich auch des Romans als Mitteilungsform. Und das habe ich erst durch die Vorbereitung auf diese Sendung begriffen. Das ist der Grund, warum Camus und solche Leute das alle auch gemacht haben. Weil man nämlich hier, also nicht, weil Camus das noch machen musste, sondern weil es einfach Tradition ist in Frankreich. Man hat das damals gemacht, weil man hier den Staat an der Nase rumführen konnte. So ein bisschen wie in der DDR die Leute das gemacht haben. Mithilfe der Kunst.
Hat keiner genauer hingeguckt?
Ja, nein, mithilfe der Kunst. Du hast dann, wie nannten die das, rosa Elefanten eingebaut. Glaube ich, nannten die das oder irgendwie so.
Ja.
Damit die Leute sagen, ja, das werden sie uns wegstreichen, aber das andere sehen sie dann nicht. Und so Sachen halt. Und deswegen verstehen sich französische PhilosophInnen bis heute als Jean de Lettres, als Literaten, als kritische Intellektuelle, so wie Camus. Deswegen hat er den Begriff Philosoph auch abgelehnt, da konnte er gar nichts mit anfangen. Das ist bis heute so in Frankreich, dass man sich da eher so als kritische Intellektuelle sieht. Oder eher als kritische Intellektuelle. Intellektuelle oder als kritische Intellektuelle. Das ist die Tradition. Deswegen hat Camus zu jedem Essay immer einen Roman geschrieben. Das ist einfach Tradition in Frankreich. Das habe ich dadurch gelernt. Und sie sind mit ganz wenigen Ausnahmen nicht an der Universität tätig in Frankreich. Im Gegensatz zu Deutschland, siehe Kant. Es lag natürlich auch daran, dass in Frankreich wie heute alles zentral aus Paris gesteuert wurde. Daran lag es natürlich auch, dass die A so regieren konnten und die anderen, die Leute sich nicht so gut wehren konnten, weil alles eben von zentral von einer Geschichte gesteuert wurde. Das war ja in Deutschland anders damals. Bis heute ja auch. Auch traditionell so geblieben. Und so entstand halt ein gewaltiges Werk, an dem hunderte von Autoren gearbeitet haben mit Hilfe des Drucks, nämlich die sogenannte Enzyklopädie. Daher kommt der Begriff. Sie wollten das gesamte Wissen der Zeit den Menschen zur Verfügung stellen. Denn Wissen, davon war man in Frankreich überzeugt, macht unabhängig. Man konnte sich nun unabhängig von Staat oder Kirche über Wissen informieren, über Dinge informieren. Aufgrund dieser ganzen Dinge erging sich das am Ende dann in der Französischen Revolution, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit postulierte und in einer weiteren Diktatur endete. Ganz wichtig, da werden wir bei Kant noch drauf zurückkommen. In Deutschland hingegen genoss man relative Freiheit. Schon alleine deswegen, weil Deutschland es ja damals so gesehen noch gar nicht gab. Das waren ja alles Fürstentümer und weiß der Geier was nicht alles. Es war ja nicht zentralistisch wie in Frankreich, sondern eben ganz viele kleine Flecken auf der Landkarte, die zwar Deutsch gesprochen haben, mehr oder weniger, aber ansonsten ja gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und so waren halt die Universitäten auch völlig anders gestrickt jeweils. Und da gab es dann mehrere Richtungen. Die einen wollten zunächst den Verstand aufklären, das heißt Klärung der Begriffe, nüchternes Denken. Die anderen hatten die Freiheit als Ursprung für alles als Grundlage, wie zum Beispiel Kant. Das zur eigentlichen Aufklärung, wie es dazu gekommen ist und wie dann eben jetzt das Ganze im Werk von Kant mündet. Und er beginnt mit einer klaren Definition: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habt ihr alle schon mal gehört?
Ja, das hat man doch alle in der Schule.
Ne? Unmündigkeit, sagt Kant, ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht an Mangel des Verstandes, sondern an der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also, das ist wieder typisch Kant. Er sagt halt, du sollst dich deines eigenen Verstandes bedienen, also selber denken. Und unmündig ist halt, wenn du dich deines Verstandes nicht bedienen kannst, ohne jemanden zu haben, der dir das erklärt.
Mhm. Sozusagen. Und noch viel mehr, wenn du halt zu faul und zu feige bist,
das kommt
deinen
auch noch
Verstand
dazu
zu benutzen. Ne? Das ist ja der Knackpunkt eigentlich.
Genau, das kommt auch noch dazu. Genau. Also Unmündigkeit wäre zum Beispiel Religion, Ideologie. Ne? Also wenn du dir das vordenken lässt sozusagen. Und wenn du dann auch noch, wie du gerade schon gesagt hast, wenn das auch noch selbstverschuldet ist, wenn das nicht an deinem Verstand scheitert, weil du das nicht greifen kannst, sondern eben am Mut oder eben an der Faulheit, das ist dann selbstverschuldet, laut Kant. Unmündig ist also, wenn Religion und Ideologie da irgendwie dir was vordenken und wenn du das aber durchblickst und das nicht änderst oder drin immer noch nicht selber denkst, ja, dann bist du auch noch faul.
Ne? Ja. Gut, mit Faulheit und Feigheit als Konzept habe ich so mein Problem, aber was mir sehr gefällt, ist diese Betonung der persönlichen Verantwortung.
Ja.
Wie wichtig das ist, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Denken.
Ja,
das
absolut.
Ist uns geblieben.
Ja. Warum hast du da Probleme mit? Da kommen wir vielleicht später zu.
Ja, genau. Also ob Leute tatsächlich faul sind oder ob sie einfach an anderer Stelle unfähig sind, da kann man, glaube ich, lange drüber diskutieren.
Naja, aber da sagt Kant das hat er ja immer gesagt, es ging ihm ja nie darum, wenn Leute das nicht können, aus welchen Gründen auch immer, also weil sie intellektuell irgendwie nicht, dann ist es okay für ihn. Mhm. Dann würde er die auch nie verurteilen.
Das ist gut so, ja.
Also da, das hatten wir auch in irgendeiner Sendung. Mhm. Was wir auch alle kennen, der Leitspruch der Aufklärung. Sapere aude. Oder sapere aude, das ist ja bei Latein immer egal, was du betonst. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Wahlspruch der Aufklärung. Mut zur Nutzung des eigenen Verstandes. Kant fordert hier die Menschen auf, eigenständig zu denken und nicht blind Autoritäten oder Traditionen zu folgen. Statt sich also sagen zu lassen, was man denken soll, soll man lieber selber denken. Und zwar in aller Freiheit und im Dialog mit anderen, um Haltung zu gewinnen und Ansichten in einer eigenen Sprache zu formulieren.
Das heißt natürlich hinterfragen.
Richtig.
Kritisch denken,
skeptisch,
das ist der Ausgangspunkt.
Ganz genau. Und wir haben ja gerade eben auch schon darüber gesprochen, es gibt natürlich auch Hindernisse. also Hindernisse der Aufklärung, also warum sind so viele Menschen unfähig oder unwillig, sich ihres eigenen Bestandes zu bedienen. Gründe hierfür sieht er, wie du gerade schon gesagt hast, in der Faulheit und Feigheit sowie in Strukturen, die es den Menschen bequem machen, unmündig zu bleiben. Weil es ja viel bequemer ist, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich den Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich das Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, ja, dann brauche ich ja nicht mehr selber denken, da brauche ich mich ja nicht mehr bemühen. Ich habe es ja nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Nicht? Und damit meint Kant wirklich Leute, die das können, also die das intellektuell durchblicken können auch. Ne? Also er meint nicht Menschen, die das nicht können. Dass einige Menschen das selbstständige Denken sogar für gefährlich halten, dafür sorgen schon ihre Vormünder, sagt Kant. Sie halten die Menschen erst dumm und hinterher zeigen sie ihnen, wie gefährlich das selbstständige Denken doch sei. Ist es natürlich nicht. Denn selbst wenn man dabei hinfällt, so lernt man doch dauerhaft dabei das Laufen. Und das stimmt ja auch. Natürlich, Denken ist gefährlich. Das hat Hannah Arendt ja auch gesagt. Ne? Denken ist gefährlich. Auch für einen selber. Es ist wesentlich. Ist
vor allem gefährlich, ja.
Nee, mach.
Denken ist vor allem gefährlich für die Leute, die gerade Macht haben. Und genau, ja. Deshalb versuchen sie ja einzuschüchtern und dafür zu sorgen, dass die Leute weniger selbst denken.
Stimmt, aber selber denken ist auch gefährlich, weil dich das natürlich auch verwirren kann, weil dir das den Boden unter den Füßen wegziehen kann, weil du plötzlich den Halt verlierst, weil du den Glauben verlierst.
Ja, weil es keine einfachen Antworten mehr
gibt. Weil es keine einfachen Antworten mehr gibt, ganz genau. Denken ist gefährlich. Das ist
und anstrengend.
Und anstrengend. Und weil das so ist, bin ich sofort wieder an Camus geraten. Verantwortung für sich und das eigene Denken aus sich heraus übernehmen. Nicht Ideologien oder Religionen für sich denken lassen und somit Verantwortung an diese abgeben. Selbstdenken heißt, Verantwortung für das eigene Leben und Handeln übernehmen. Und damit meine ich nicht irgendwelchen neoliberalen Quatsch, sondern wirklich das eigene Leben und Handeln im Alltag. Ja, hat nichts mit irgendwelchen Neoliberalalas zu tun.
Und, ja, und auch kein Sozialdarwinismus.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja. Genau. Und nicht anderen dieses zu überantworten. Macht man es dennoch? So ist es laut Camus philosophischer Selbstmord. Also Camus war durchaus auch kantianisch. Definitiv. Da hätte Kant sofort zugestimmt. Interessant ist ja, warum die Revolution in Frankreich so einen Impact hatte und warum so gedacht wird, weil eben in Frankreich das alles viel krasser war. Und in Deutschland eben nicht. In Deutschland war der Bedarf nach Revolution nicht da, weil man freier denken konnte. Deswegen war man in Deutschland eher reformistisch. Also Kant selber sagte, durch eine Revolution, sagt Kant, wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichen Despotismus und Gewinn oder herrschsüchtiger Bedrückung, wie er das genannt hat, aber niemals wahre Form der Denkungsart zustande kommen, sondern neue Vorurteile werden ebenso als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. Revolution beschert den Menschen also nicht das selbstständige Denken, sondern lediglich eine neue Unselbstständigkeit. Da rennt er bei mir natürlich offene Türen ein. Hervorragend.
Ja.
Genau das. Weil Revolutionen immer ins Absolute laufen. Müssen sie ja. Das ist ja der Sinn einer Revolution. Revolution hat ja immer diesen theoretischen Überbau, das mit der Erlösungsphilosophie, die im Ganzen immer einhergeht. Immer für das ganz große Ziel. Nicht wahr?
Ganz genau. Deswegen können sie auch nur ändern, was irgendwo festgeschrieben ist und man hinterher anders schreiben kann, nämlich Institutionen, Gesetze, solche Dinge können Revolutionen ändern, aber eben nicht die Denkweisen. Die Menschen, die übrig bleiben, die denken noch sehr ähnlich gleich. Man braucht viel mehr Zeit zum Neudenken und vor allem auch weniger Gewalt.
Und Revolutionen enden eher in Unmündigkeit, um nicht zu sagen, bis jetzt haben sie sogar immer in Unmündigkeit geendet, sind sie immer in Unmündigkeit geendet, weil diese große Sache führt automatisch zur Unmündigkeit. Weil das Absolute immer zur Unmündigkeit führt. Das geht gar nicht anders. Revolution ist immer Wahrheit. Anders funktioniert die Revolutioniererei nicht.
Mhm. Ja, man muss extrem werden, um das durchzusetzen. Klar, genau. Und dann bleibt die Vernunft hinten an.
Richtig. Revolution ist das Gegenteil von Vernunft. Revolution ist komplett emotional. Mhm. Da geht es nur um Empfindung. Und zwar um eine partikulare Erkenntniswelt, die zum Weltsein an sich verabsolutiert wird. Es geht ja also nicht mal um die Menschen, alle, die gleichzeitig eine Erkenntnis haben, sondern es geht ja immer darum, dass einer oder wenige eine Erkenntnis, vermeintliche Erkenntnis haben und dann alle anderen ihnen hinterherlaufen sollen. Nicht wahr? Mhm. Weil sie ja wissen, wie es geht. Sie haben die Wahrheit. Das Gegenteil vom Wissen. Deswegen wird in den Kirchen bis heute Wahrheit gepredigt. Müsst ihr mal drauf achten. Weil das ja auch eine Wahrheit ist. Da wird ja auch eine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutiert. Nicht wahr? Mithilfe der Bibel nämlich. Unter anderem. Und so weiter und so fort. Das ist in jeder Ideologie so. Das ist immer am Wesen einiger weniger soll die Welt genesen. Ne, die haben immer ganz klare Lösungen, ganz klare Ideen, wie das zukünftig alles zu sein hat. Aber es ist nie gut.
Stimmt und hält auch nie lange.
Nein.
Denn wenn alles so instabil ist, die Emotionen, die flachen irgendwann ab. Und dann steht man da und alles ist kaputt.
Korrekt.
Schwierig.
Ganz schwierig, genau.
Und dann nimmt der Nächste sich die Macht.
So ist es. Und nach jeder versuchten Revolution, und da hat Camus auch wieder recht, soll hier kein Camus-Abend werden oder keine Camus-Sendung werden, aber nach jeder versuchten Revolution ist ein autoritärer Staat danach entstanden. Ein noch autoritärer Staat. Tatsächlich. Das ist tatsächlich bis jetzt in der Weltgeschichte so gewesen. Und das sollte vielen Leuten zu denken geben, die ganz gerne so Revolutionsträume haben. Nun gut, also Kant war da anders. Für Kant kam es also nicht auf die Aufklärung des Verstandes an durch Begriffe oder sonst was, sondern für Kant ging es um Freiheit erstmal. Weil für die Aufklärung ist nach Kant die Freiheit, öffentlich zu argumentieren und zu diskutieren, entscheidend. Er unterscheidet zwischen dem privaten Gebrauch der Vernunft, der oft durch berufliche oder gesellschaftliche Pflichten eingeschränkt ist, und dem öffentlichen Gebrauch, bei dem man als Gelehrter oder eben als Mensch frei seine Meinung äußern kann und darf. Und nun sagt Kant wieder, ja, nun hört man die Leute natürlich sagen, resoniert nicht, denkt den Dingen nicht nach, habt keine eigene Meinung. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat sagt, resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche sagt, resoniert nicht, sondern glaubt. Nur ein einziger Herr, nämlich die Aufklärung, die Vernunft, sagt, resoniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht. Überall ist die Freiheit also eingeschränkt. Was ist dem Ganzen nun aber förderlich? Der öffentliche Gebrauch der Vernunft, dieser muss jederzeit frei sein. Und nur dieser kann Aufklärung unter den Menschen zustande bringen. Das heißt, im täglichen Leben muss man immer mal wieder Dinge tun, was man vielleicht gar nicht so gerne macht. Wenn man aber in der Öffentlichkeit zur Öffentlichkeit spricht, also vor Publikum sozusagen, wenn man so will, dann muss man frei sein. Und auch wenn der Staat Dinge tut, die der Freiheit als solches und in Gänze abträglich ist, dann darf und muss man resonieren, also sich wehren. Wenn der Staat Dinge tut, die der Freiheit als solches und in Gänze abträglich ist. Kant unterscheidet hier also zwischen den Dingen, die im Staat gesetzt sind, an die man sich ja nun mal zunächst halten muss, sagt aber gleichzeitig, dass man diese eben auch kritisieren dürfen muss. Da ist wieder einer für Reform und Revolte und nicht für Revolution. Selbst Geistliche haben ja zunächst einmal natürlich die Pflicht, das zu predigen, weswegen sie eingestellt wurden. Klar, ja. Sie haben aber ebenso das Recht und laut Kant sogar die Pflicht, eben dieses zu kritisieren. Nur über die öffentliche Kritik kommt man also zum Neuen. Im Gegensatz zu beruflichen, wo man nicht frei ist, so ganz frei ist. Wo man oft Dinge tun muss, die man eigentlich für falsch erachtet. Man muss sie machen, darf sie aber, obwohl man sie machte, kritisieren und innerhalb dieser Kritik für falsch erachten. Frei ist man also, wenn man zum eigentlichen Publikum, nämlich zur Welt, spricht. Dann bedient man sich der eigenen Vernunft. Nicht aber innerhalb der täglichen Pflichten, die deswegen auch nicht öffentlich sind. Ein Vortrag vor Menschen innerhalb eines Betriebes oder Auftrages ist demnach nicht öffentlich. Weil ja hier, wenn man so will, die Pflicht besteht, den Auftraggebern gerecht werden zu müssen. Hier spricht oder handelt man also als Vertretung für etwas, wenn man so will, nämlich für eine Firma, für einen Auftraggeber, für den Staat, was weiß ich. Also da sprichst oder handelst du nicht für dich, sondern für andere. Aber du kannst dieses kritisieren. Was wir hier beide machen zum Beispiel, im Moment gerade, das ist öffentlich. Weil wir als eigene Person sprechen. Rein für uns und nur für uns. Und mit Hilfe dieser Öffentlichkeit kann man etwas kritisieren und somit auch ändern, reformieren, anpassen oder was weiß ich. Und das muss eben frei sein. Und wenn das so ist, dann sind Revolutionen sowieso obsolet, weil ja Kritik möglich ist. Dann brauchen wir gar keine Revolution. Das ist ungefähr so, wenn man nachts an einer roten Ampel steht und weit und breit kein Auto da ist, wirklich weit und breit, und man steht da und wundert sich, warum muss ich hier stehen? Ich kann ebenso gut über die Straße gehen. Hier ist doch gar niemand. Was soll denn das? Da würde Kant sagen, aber du musst trotzdem stehen bleiben.
Ja.
Aber du kannst dich jederzeit darüber beschweren, dass du da stehen bleiben musstest. Du kannst zum Verkehrstüdelüt gehen, was ich, wer auch immer dafür zuständig ist, und sagen, hier, Herr Verkehrstüdelüt oder Frau Verkehrstüdelüt, was soll das? Was soll dieser Unsinn? Ja. Das ist das, was Kant meint.
Schönes Beispiel. Ich wünschte, wir würden diese Unterteilung ernster nehmen. Ich glaube, das würde beide Bereiche, sowohl den privaten als den öffentlichen, besser machen.
Ja. Das finde ich auch.
Es wird heute extrem vermischt. Schade, ja. Finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, der mir auch gar nicht mehr so klar als kantianisch im Kopf war, aber wahnsinnig wichtig.
Ja, total. Total wichtig. Das unterschätzen ganz viele Leute, weil viele Leute sehen genau diesen Unterschied nicht.
Ja.
Und das ist schwierig. Gerade heute nicht mehr, finde ich.
Richtig. Nee, das ist der Motor für Fortschritt. Wenn das so nicht läuft, wie du es gerade mit der Ampel so schön illustriert hast, dann kommen wir nicht weiter. Dann streiten wir uns im Privaten über das Öffentliche und im Öffentlichen trauen wir uns nicht zu sagen, was wir denken, und beides wird schlechter.
Korrekt. Und deswegen muss das Private vom Öffentlichen was getrennt werden. Nicht wahr? Das ist wichtig. Das macht hier Kant, ganz klar. Und das ist ja Hannah Arendt auch so wichtig. Das Private und das Öffentliche trennen. Auf allen Ebenen. Da ist sie ganz stringent und auch sehr streng. Ganz untypisch für Hannah Arendt also. Nun, wie ist nun dieses Fortschreiten des Menschen zum Besseren möglich? Und da gibt es jetzt nun wieder da clashen schon wieder zwei Menschen aufeinander, und zwar einmal Kant und der andere heißt Mendelssohn, also Moses Mendelssohn, nicht sein Enkel Felix Mendelssohn. Ist tatsächlich der Opa.
Cool.
Und Moses Mendelssohn, den müssen wir auch unbedingt noch besprechen, war wichtiger Typ. Das war also für die Aufklärung auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Philosoph, vor allem natürlich für die jüdische Aufklärung. Einen solchen Fortschritt könnte es also laut Kant nur dann geben, wenn wir schädliche Vorurteile in unseren Köpfen umfassend überwinden. Für Kant ist Fortschritt nur dann Fortschritt, wenn es auch einen moralischen Fortschritt gibt. Er ist also ohne Arbeit an der Abschaffung von Leid, Ungerechtigkeiten und Krieg nicht denkbar. Es ist ganz wichtig. Das unterscheidet Kant nämlich ganz diametral von ganz vielen Aufklärern nach ihm. Der Mensch ist zwar mit einer ungeselligen Geselligkeit ausgestattet, auf Deutsch, wir sind Egoisten, aber gleichzeitig eben auch unheimlich kooperativ. Die Vernunft befähigt uns, auf friedliche Weise zusammenzuleben, gerade weil wir erkennen, dass es vernünftig ist, uns durch Recht und Frieden bestimmen zu lassen, statt durch Willkür und Gewalt. Und damit sagt Kant, dass Vernunft und Fakten die Ziele bestimmen sollten. Nicht aber Religion oder göttliche Wesen oder Eingebungen, über die wir nichts Genaues sagen können. Mendelssohn hingegen war der Meinung, dass der Mensch zwar durch Bildung im Laufe seines Lebens vom Kind zum Erwachsenen heranreifen könnte und weiters zu einem Erwachsenen, der dann auch durchaus weisheitsfähig ist, aber die Menschheit insgesamt sei ja nun doch eher eine Mischung aus Kindern, Erwachsenen, Egoisten und ein paar Weisen. Und dreimal dürft ihr raten, wer recht hatte.
Ja, ich fürchte, statistisch hat Mendelssohn da durchaus recht behalten.
Tatsächlich. Ja. Wir reden ja immer über die Vernunft. Ganz viel reden wir über die Vernunft. Und die Vernunft ist der einzige Gerichtshof, vor dem sich alle Menschen verantworten müssen. Laut Kant. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihren Meinungen, ihren Überzeugungen oder ihren Kulturen. Darauf müssen sich alle einigen und können sich auch alle einigen. Worum es also geht, ist die Vernunft zu stärken und mit ihr sich dieser Vernunft, also des eigenen Verstandes, zu bedienen. Um zum einen einer der Realität entsprechenden Sicht der Dinge zu kommen und zum anderen selbst und miteinander zum Frieden zu finden. Und das ist das, was sich Kant unter Aufklärung vorstellt. Und das ist wichtig, dass wir da immer wieder dran denken, dass es ihm darum geht, dass es Fortschritt nur dann, das ist wirklich extrem wichtig, dass es Fortschritt eben nur dann geben kann, wenn es auch einen moralischen Fortschritt gibt. Also ohne die Arbeit an Abschaffung von Leid, Ungerechtigkeit und Krieg. Das ist wirklich wichtig, weil die Aufklärung sich in ganz vielen Dingen versündigt hat.
Ja, ja. Das müssen wir uns wieder, daran müssen wir uns wieder erinnern. Ja.
Tatsächlich, ja. Wir kommen da später noch drauf, wo sie sich versündigt hat. Und sich immer noch versündigt.
Ich finde bei der Vernunft noch sehr wichtig, dass sie ja gleichzeitig auch Instrument ist für die Aufklärung. Also einfach ein wichtiges Werkzeug, um sich eben von den schon besagten Vorurteilen zu befreien und um die Welt durch kritisches Denken besser zu verstehen. Also so ein bisschen auch den Kompass Richtung dieser moralischen Verbesserung bieten kann. Ne? Also niemals fehlerfrei, aber auch die beste Methode, da in die richtige Richtung zu laufen.
Ja. Ja, ich möchte, vielleicht doch, passt gerade ganz gut, vielleicht machen wir das jetzt doch so. Weil ist Fortschritt immer gut, ist die Frage. Also diese optimistische Weltgeschichte, die ist eben genauso gefährlich wie die pessimistische. Denn rational handeln heißt eben nicht auch immer vernünftig und im Sinne der Vernunft handeln. Manchmal muss man auch emotional handeln. Und genau das ist dann vernünftig. Zum Beispiel, wenn es um empathische Dinge geht. Gesellschaftlich ist die Aufklärung nach Kant und anderer sicherlich immer noch richtig und wichtig. Der technische Fortschritt hingegen, den die Wissenschaft und somit die Aufklärung leider mit zu verantworten hat, zumindest angestoßen hat, ist nicht immer ganz so großartig. Zwei Weltkriege, die Shoah, der Abwurf der Atombombe, Atomkraftwerke, was weiß ich was nicht noch alles, wären ohne die wissenschaftstechnische Geschichte der Aufklärung nicht möglich gewesen. Die Aufklärung hat diesbezüglich ihre Unschuld verloren. Und sie wird weiterhin ihre Unschuld verlieren. Da ist AI oder KI, wie auch immer, nur ein Beispiel. Es gibt ja nun aber leider auch mal keine Alternative zur Aufklärung. Man darf nur nicht wieder in diese optimistische Selbstüberschätzung reinlaufen. Das ist das Entscheidende halt, dass wir eben nicht denken, immer dann, wenn wir rational handeln, und das ist ja, was die Wissenschaft macht, die Naturwissenschaften machen, dieses rationale Handeln, das ist nicht immer das Vernünftige. Manchmal ist auch das Emotionale das Vernünftige, weil es um Empathie geht.
In dem Sinne müssen wir ja eher was wieder zurückholen oder hinzufügen, was wir auf dem Weg ein bisschen verloren haben, nämlich diese moralische Betrachtung.
Richtig.
Wenn die zwangsweise bei jedem Schritt mit drin ist, dann kann die Vernunft ja wieder...
Dann wäre das möglich. Das ist die Frage. Das ist halt die Frage. Also ich finde, wir dürfen weder dieser optimistischen Selbstüberschätzung anheimfallen, alles wird immer besser und toller und superer mit Hilfe der Wissenschaft, was nicht stimmt, wenn wir sie nicht einordnen, wenn wir den Bock zum Gärtner machen, zum Beispiel. Ja, also das geht nicht halt einfach nicht. Ja, genau. Weil manchmal kann das auch das Gegenteil hervorbringen. Und auf der anderen Seite sollen wir natürlich auch nicht irgendwelchen Dystopien anheimfallen. Das ist ja klar. Also das meinte ich gerade damit, dass die Aufklärung sich echt auch versündigt hat. Weil man kann rational immer ganz viel furchtbare Dinge begründen. Das ist leider so. Man muss aber vernünftig handeln. Und vernünftig handeln heißt auch mal rational handeln, heißt aber auch emotional handeln. Weil wir Menschen sind in allererster Linie empathische, emotionale Wesen, die aber durchaus in der Lage sind, auch Dinge einzuordnen, vernünftig zu handeln. Und was lernen wir daraus? Maß halten. Auch hier wieder. Das berühmte Maß halten. Aristoteles, Epikur, Kant, Montaigne, Spinoza, Camus und wir werden es noch hören, Marquardt. Weil zweckgebundene Vernunft der Wissenschaft ist eben auch nicht ungefährlich, ganz im Gegenteil. Und deswegen gilt auch, was AI oder KI, wie man das auch immer nennt, Maß halten. Wir müssen die moralische Also an der moralischen Vernunft, wie du gerade schon richtig sagst, wir müssen an der moralischen Vernunft arbeiten. Und zwar immer wieder von neuem. Wir müssen zur Erkenntnis durchdringen, dass die Wirklichkeit kein zu beherrschendes Ding ist, sondern sie ist komplex. Und das bedeutet, dass sie immer mal wieder völlig unvorhersehbare und dynamische Entwicklungen hergibt. Und dafür keine einfachen Lösungen vorhanden sind. Und das gilt es auch den Menschen ganz klar so zu kommunizieren. Menschen, die einfache Lösungen zu komplexen Zusammenhängen haben, sind in allererster Linie mal eines, nämlich unseriös und gefährlich. Und insofern ist das, was Kant wollte, auch immer noch richtig. Meiner Meinung nach. Wir müssen Maß halten lernen. Diese Mitte finden, das ist so, so schwierig.
Ja, an der Stelle kriegt mich ja ein bisschen der Pessimismus, ehrlich gesagt. Die Menschheit ist nicht gut im Maß halten, noch nie gewesen.
Leider. Leider das. Aber Pessimismus hilft halt auch nur bedingt weiter. Weil der lähmt.
Genau.
Also das würde ja heißen, wir würden aufgeben. Aber dennoch, wir wollen ja noch mal ein bisschen über Kant reden. Was nehmen wir denn nun mit von Kant? So ein kleines Fazit. Was nehmen wir mit von seiner Metaphysik? Also der Kritik der reinen Vernunft, was kann ich wissen? Also diese ganze Geschichte mit, ist die Welt, wie sie ist? Oder ist das nur eine Erscheinung oder wie auch immer? Wie hast du damals was mitgenommen? Oder wie hat Kant recht oder nicht? Oder
In vielen Punkten schon, ja. Erkenntnis ist durch Erfahrung und Vernunft begrenzt, das habe ich mitgenommen. Mhm. Unser Wissen hat Grenzen und die setzen wir, die können wir beeinflussen, aber sie wird es immer geben.
So. Ja, das glaube ich auch, tatsächlich. Ja, und ich habe vor allem auch gelernt, dass wir beides brauchen. Wir brauchen sozusagen den Verstand auf der einen Seite und wir brauchen die empirische Erfahrung, das a posteriori genauso wie das a priori. Also wir brauchen den Geist, den Intellekt genauso wie die Erfahrung. Anders funktioniert das nicht.
Und ich glaube, da hin und her und ein gegenseitiges Zusammenarbeiten
der beiden Seiten funktioniert. Auf jeden Fall. Da hat er auf jeden Fall Punkte, ja. Ob die Welt nun eine Erscheinung ist oder nicht, ja, das sind Fragen, da bin ich noch nicht zum endgültigen Schluss gekommen. Im Moment bin ich da ein bisschen bei Bergson, den wir in diesem Jahr auch noch besprechen werden, der mal gesagt hat, das Problem ist eigentlich nicht, dass wir die Welt sehen, wie wir sie sehen oder nicht sehen. Das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir diese Empfindungen haben und diese Empfindung macht aus der Welt das, was wir mit der Welt, also wie wir sie erfahren. Da glaube ich, da ist ein ganz großer Punkt, über den wir noch mal reden müssen, werden wir auch. Okay.
Ich denke, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Mhm. Ich glaube, die Kritik der reinen Vernunft ist das Werk von denen, die wir besprochen haben in diesem Jahr, die am meisten, also mindestens mal in Nuancen, am meisten unter modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen sich verändert haben, würde ich tippen. Oder zumindest, wo wir neue Erklärungsansätze haben, was bei den moralischen Themen oder also hier bei der Kritik der praktischen Vernunft und der Urteilskraft weniger der Fall ist.
Glaube ich auch.
Ich glaube, da haben wir viel weniger klare Antworten. Klarere als vor 300 Jahren.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, Moral, hast du schon gesagt. Kritik der praktischen Vernunft. Was kann ich tun? Kategorischer Imperativ. Was halten wir davon heute?
Genau. Ja, heute, glaube ich, ebenso wichtig wie damals, handel nur nach der Maxime, die du auch als allgemeines Gesetz wollen kannst. Oft verwechselt mit der goldenen Regel. Beide finde ich wichtig. Und eine etwas universellere Ethik wäre in Zeiten globaler Herausforderungen, glaube ich, keine schlechte Idee. Tja, und auch diese Idee, die in Kants Werken ja überall drin steckt, der Verantwortung, die war in diesem Werk für mich stark und die bleibt auch weiterhin wichtig.
Ja, ich finde vor allem, was bei Kant eben wichtig ist, dass man sich selbst immer mitdenken muss. Das finde ich ganz, ganz entscheidend. Dass er eben nicht sagt, wir predigen anderen irgendwas und wir selber sind davon überhaupt nicht betroffen.
Ja.
So, sondern der kategorische Imperativ heißt ja genau, dass es mich auch selber betrifft.
Ja.
Also so, wie ich handle, das betrifft mich, das fällt auf mich zurück. Richtig. Und das ist halt wichtig.
Richtig. Es erzeugt ja im Grunde schon fast automatisch auch eine gewisse Integrität. wenn ich danach handle, erzeugt eine Verantwortung, die für mich genauso gilt wie für andere. Ganz genau, ja. Ja. Deswegen ein also wahnsinnig wichtiger, wichtige Idee.
Vor allem für uns hier im sogenannten Kontinentaleuropa, weil eben daraus auch folgt, dass wir nicht ein Unrecht mit einem anderen Unrecht bekämpfen dürfen.
Richtig.
Nicht wahr? Das geht halt nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen ist unser Grundgesetz, wie es ist. Deswegen haben wir hier ein deontologisches Rechtssystem. Das eben nicht darauf aus ist, das Entscheidende ist, was hinten rauskommt. Eben nicht. Eben nicht utilitaristisch. Das Gegenteil davon. Das ist wirklich wichtig. Es machen sich viel zu wenig Leute, machen sich das bewusst. Kritik der Urteilskraft. Was kann ich hoffen? Da spricht Kant von der subjektiven Allgemeinheit. Da spricht er davon, obwohl Geschmacksurteile nicht beweisbar sind, beanspruchen sie, allgemein zustimmungsfähig zu sein. Wir sind bei der Musikkritik zum Beispiel, nicht wahr? Sie richten sich also auf eine Allgemeingültigkeit und sind entsprechend formuliert. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen und moralischen Aussagen haben ästhetische Urteile für Kant keine objektive, sondern eine subjektive Allgemeinheit. Also Moral ist für ihn tatsächlich objektiv, ne? Also Ethik, muss man sagen. Er unterscheidet zwischen Moral und Ethik. So, das ist hier nicht so. Hier gibt es also nicht. Es gibt eine sogenannte subjektive Allgemeinheit, sagt er dazu. Das betrifft die gesamte Welt der Wahrnehmung, solange sie partikular ist. Also sprich, finden wir das schön oder nicht schön? Diese ganzen ästhetischen Geschichten halt. Da gibt es dann eine subjektive Allgemeinheit. Das heißt so viel wie, naja, gut, wenn 10 Leute sagen, das Bild ist schön, dann ist es das vielleicht auch irgendwie. So mehr oder weniger. Ne? Also dann haben wir schon so einen Hauch subjektive, in Anführungszeichen subjektive Realität geschaffen. Also es ist nicht so wie bei dem anderen, wo man dann mit Hilfe der Intersubjektivität Realität schafft, also Wissenschaft, sondern hier ist es tatsächlich eine subjektive Allgemeinheit.
Auch da finde ich eine wichtigere Idee, als man ihr zuspricht, weil es auf sich auf so viel mehr Dinge als nur Kunst anwenden lässt. Eigentlich alles, was sich eben nicht eindeutig messen lassen, messen lässt. Wir arbeiten in unserem täglichen Leben ja, ich weiß es nicht, gefühlt fast ausschließlich mit subjektiven Allgemeingültigkeiten, weil objektive Wahrheiten nur so selten, natürlich auch immer wieder, aber eine Rolle spielen bei den Dingen, über die wir sprechen, auf deren Grundlage wir handeln. Das sind so oft subjektive Allgemeingültigkeiten, muss man sich mal bewusst machen.
Das stimmt. Ist wohl wahr. Ja, und dann gibt es noch zum ewigen Frieden, ne?
Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Vision, eine Hoffnung auf dauerhaften Frieden durch Völkergemeinschaft und durch internationale Verträge. Wahrscheinlich dann auch, also zumindest im Effekt, sein wichtigstes Werk. Was wäre die Welt heute ohne zum Beispiel die UN? Die es ohne diese Ideen nicht geben könnte, wie du schon gesagt hast.
Ja, das ist sicherlich weltweit sein wichtigstes Werk gewesen. Hier für uns, glaube ich, sind die anderen vielleicht noch ein Stück wichtiger, also so für das tägliche Leben, sag ich mal.
Ja.
Aber natürlich, für das weltweite Miteinander, glaube ich, ist wahrscheinlich auch sein bekanntestes Werk. Ich denke mal auch das einzige Werk, was auch in Amerika oder also im US-amerikanischen Bereich oder im angloamerikanischen Bereich überhaupt rezipiert wird. Ich glaube, die anderen, da ist man einfach zu weit weg. Man kennt den Namen. Man weiß das, man ist kein Freund der Kontinentalphilosophie, das ist schon immer so gewesen, es hat sich ein bisschen mehr angenähert heutzutage, aber so richtig begeistert ist man im angloamerikanischen Bereich von den kontinentalen Sachen nicht. Also das ist einfach so.
Das stimmt.
Ja.
Um da einen kurzen Exkurs zu bringen, da wundere ich mich heute noch drüber.
Ja.
Zu der Zeit, als die vielen Superhelden-Filme so groß wurden, vor, was waren es, mittlerweile 15 Jahren oder so, interessanterweise gab es mal einen zentralen Konflikt in dieser langen Marvel-Geschichte zwischen Captain America und Iron Man. Ich muss da mal kurz ausholen, weil es sind ja sehr amerikanische Comicfiguren. Captain America hat es auch noch im Namen. Ja? Er repräsentiert die amerikanischen Ideale. Der zentrale Konflikt bestand in einer sehr langen Storyline darin, dass Captain America im Grunde Deontologie vertreten hat. Es gibt keinen Richtiges im Falschen. Es gibt kein, ich bringe niemanden um irgendwie für das größere Ganze besser zu sein, sondern ich rette jeden Einzelnen. Wohingegen dann Iron Man halt viel größer dachte, aber leider eben auch utilitaristisch. Wir können schon mal welche opfern, wenn dafür das große Ziel irgendwie im Blick bleibt. Und eigentlich konstant haben die Amerikaner gefeiert, Captain America. Obwohl das so überhaupt nicht zu ihrer Philosophie passt. Hm. Ich weiß nicht, welcher schlaue Drehbuchautor ihnen das untergejubelt hat, aber und viel geändert scheint es ja auch nicht zu haben im gesellschaftlichen Diskurs. Aber es hat mich immer gewundert.
Ja, das ist halt die analytische Philosophie, ne, die da ganz groß ist. Also Russell und Whitehead und sowas alles. Und die kommen ja auch von der Empirie, komplett. Das ist ja komplett empirisch, ne? Also mit rationaler Philosophie haben die überhaupt nichts am Hut. Also Spinoza und so, das ist jetzt besser geworden, aber das ist halt hauptsächlich Locke und, wie heißen sie, Hume und so Leute halt. Man ist sehr skeptisch und sehr empirisch. Das ist so ein großer Unterschied. Während hier im kontinentalen Europa ist alles sowohl als auch. Und eigentlich war man ursprünglich mal so mehr aus dem rationalen Bereich, aus dem Rationalismus kommend, so wie Spinoza zum Beispiel, und hat dann die Empirie hinzugenommen. So ein bisschen so ein Mittelweg gefunden aus dem Ganzen. Das hat man halt in den USA und England nur so zum Teil gemacht. Man hat sich ein bisschen mehr aneinander angenähert, aber so ganz ist das auch immer noch nicht. Also das ist immer noch schwierig. Immer noch ganz schwierig. Man belächelt das sogar. Auch selbst Bertrand Russell hat das, fand Kant eher so, fand er nicht so wichtig. Also war eben alles nichts. So.
Ja, unvorstellbar aus unserer Sicht hier.
Ja, tatsächlich, ja. Aber sie haben halt eine andere Kultur, eine andere Geschichte, ne? Das ist wie mit Frankreich, die zwar mit uns das teilen alles, mit dieser ganzen Verantwortung und dies und das, aber die halt trotzdem halt einen komplett anderen eine andere philosophische Geschichte haben wegen dieses Zentralismus und wegen diesem ganzen absoluten Staat, der da geherrscht hat. Das heißt also eben in Frankreich ist man da sehr viel mehr, kommt mir sehr viel mehr über die Literatur und so. Das ist ja auch der Grund, warum Leute wie Henri Bergson oder Albert Camus Literaturnobelpreis bekommen haben. Und nicht einen Nobelpreis für Philosophie, den es auch gar nicht gibt, aber ist egal. Also, ja, verstehst du? Die kommen aus einer ganz anderen Tradition da in Frankreich. Ganz interessant. Kommen aber dann zum gleichen, ähnlichen Ergebnis immerhin mal. So. Und man partizipiert ja auch voneinander und referiert ja auch einander sehr stark. Ne? Also Heidegger wurde natürlich in Frankreich sehr stark referiert. Genauso wie Husserl natürlich auch ganz stark rezipiert wurde in Frankreich und so weiter und so fort. Ja. Und hier eben Sartre, de Beauvoir, Camus, ne, Montaigne, Montesquieu und so. Also es ist ein Geben und Nehmen. Also. So, und all diese ganzen Leute, die finden erst heute so ein bisschen mehr statt. Also Camus wird gerade gefeiert, Spinoza wird gerade gefeiert. Das ist ganz interessant. Also das ist ganz spannend, was da gerade so passiert. Und umgekehrt entdecken wir ja auch gerade so ein paar andere Leute, ne? Also und versuchen da mal so uns so ein bisschen reinzudenken. Ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja, aber zum ewigen Frieden ist auf jeden Fall ein Werk, wo sich, glaube ich, mehr oder weniger alle drauf einigen können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er in Asien, zumindest in Japan, als eine der vier Weltweisen gilt.
Oh.
Ja. Neben Buddha und ich weiß nicht, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Deswegen heißt es auch immer der Weltweise aus Königsberg. Ja. Also Kritik an Kant, ja, er hat halt Königsberg nie verlassen. Und deswegen war er ja, oder hat er sich ja auch bis zu seinen letzten Werken dann nicht mehr, aber vorher, das war ja auch der Grund für seinen Rassismus, seinen Antisemitismus und seine Misogynie. Was ihm Schopenhauer völlig zu Recht vorgeworfen hat, weil er nämlich gesagt hat, Junge, du warst überhaupt noch nie woanders, was erzählst du mir hier von irgendwelchen schwarzen Menschen, die irgendwie dieses oder jenes gemacht haben sollen, du weißt das doch gar nicht, was ist das denn für ein Blödsinn? Und da hat er natürlich recht, ne? Da hat er wirklich einen Punkt. Muss man ganz klar sagen. Also wer sich aus Büchern und aus Romanen die Welt erklären lässt, außerhalb seiner eigenen, da muss man auch ehrlich ein bisschen sagen, also ist ein bisschen unter deinem Niveau, Immanuel.
Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er mal draußen was gesehen hätte.
Ja, wer weiß.
Bisschen gereist.
Wer
und auch
weiß.
Seine Ideen, die hätten sich ja auch noch anders verbreiten können.
Aber kann natürlich sein, ja. Kann durchaus sein. Also sicherlich der Überphilosoph hier im deutschsprachigen Raum sowieso, mhm. aber auch im europäischen Festland, auf dem europäischen Festland sicherlich. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber wir haben ja auch schon über diese ganzen rassistischen Äußerungen und antisemitischen Äußerungen und misogynen Äußerungen geredet. Die Wissenschaft und die Forschung sind dabei, eben herauszufinden, war das jetzt eine Äußerung oder war er wirklich Rassist? So. Das ist eben die Frage, der sich gerade so viele, viele, viele kluge Menschen stellen. Wir haben dazu die entsprechenden Links in der ersten Folge dieser ganzen Reihe veröffentlicht. Die kann man sich auch gerne nochmal alle angucken, die sind nämlich sehr spannend. Und wir werden auch nochmal die ganzen Sendungen verlinken, also die ganzen Kant-Geschichten, die wir hier so im Laufe dieses Jahres gemacht haben. Ich habe viel gelernt über Kant nochmal neu. Das, was sich einfach so ergibt, wenn man ja über jemanden recherchiert und tut und macht. Und dann wird man ja selber nicht dümmer davon. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und insofern hat mir das wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Freude bereitet. Und ich bin ja nicht umsonst Mitglied der Immanuel Kant Gesellschaft, ne?
Sehr passend. Ja, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und vor allem kriegt man ja auch immer wieder den Spiegel vorgehalten. Vor 300 Jahren, natürlich. Diese Ideen. Wie weit sind wir damit? Also vieles hat sich verbessert, aber wir haben auch noch einen weiten Weg zu gehen, um wirklich aufgeklärt zu sein. Und auch als Privatperson kann man sich öfter mal fragen, wie unmündig verhalte ich mich eigentlich?
Ja.
Das wird gerade im Moment auch ja nicht gerade unwichtiger.
Richtig. Das wird gerade immer wichtiger. Dieses selbstverantwortliche Handeln. Deswegen habe ich auch zum Beispiel keine Lust mehr, irgendwelche AfD-Wähler zu verteidigen. Mhm. Das ist deren Verantwortung. Ja. Die müssen wirklich, der Mensch muss, das meine ich mit Verantwortung, nicht dieses, du bist dann verantwortlich, wenn du, weiß ich nicht, keine Ahnung, nicht von staatlichen Transferleistungen abhängig bist oder so. Quatsch. Das meine ich alles nicht. Totaler Blödsinn. Eigenverantwortung kann man nur dann übernehmen, wenn man auch in die Lage versetzt wird, mit Hilfe eines Sozialsystems. Das ist doch völlig klar. Sonst funktioniert das doch alles nicht. Also das meine ich. Wer diese Partei wählt, hat die Verantwortung dafür zu tragen.
Ja.
Das ist so. Deswegen, ich habe keine Lust mehr, diese Menschen zu verteidigen. Die haben das gewählt, die müssen die Verantwortung tragen. Vor sich selbst und vor allen anderen. Viel Spaß.
Ja.
So. Ja, ist doch so.
Ist so, ja.
Dieses ewige, ja, Protest hier und Tüdelüt da und weiß ich was nicht alles, das interessiert mich alles nicht. Die haben diese Partei gewählt. Ja. Ich will kein Gejammer hören später. Die haben die Verantwortung dafür zu tragen, für diesen Unsinn, den sie da wählen. So, dass man schon wieder schimpfen muss.
Und sie müssen sich im öffentlichen Raum, wenn sie ihre Ideen kundtun, auch damit zufrieden geben, dass andere Leute ihren Ideen widersprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig, natürlich. Total wichtig. Es ist auch ganz wichtig, dass es Leute gibt, die, keine Ahnung, die nicht gendern und Leute gibt, die gendern. Und das muss man
sich dann unterhalten. Ja,
genau. Ja. Die sich dann unterhalten und dann müssen beide Seiten das erstmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Man kann über alles reden, aber man kann dem jeweils anderen nicht die Sprache absprechen. Das geht nicht. Da sind wir wieder, das funktioniert wieder nicht. Aber man muss natürlich auf Augenhöhe miteinander reden können. Und da hilft auch keine Beleidigung und da hilft auch kein, weiß ich nicht was alles. Und man muss übrigens auch nicht bei jedem Thema das Thema Gendern thematisieren. Ne? Bloß weil jemand gendert, weil es gerade um irgendein Thema geht, muss das dann nicht noch mal extra neu auch noch thematisiert werden. Auch das müssen wir lernen.
Ja, stell dir das mal vor, wenn man über, keine Ahnung, Finanzpolitik diskutiert und dann macht man zum Thema, dass der andere einen sächsischen Dialekt
zum Beispiel
von sich gibt. Was soll das? Lass ihn sprechen, es geht ja so um Finanzpolitik.
Ja, richtig.
Es ist,
Wirklich. Also da müssen wir ein bisschen resilienter werden.
Ja.
Und zwar von beiden Seiten. Weil dieses völlig aufgeregte Anti-Gegendere, das geht mir mittlerweile auch wirklich komplett auf die Nerven, weil ich mir wirklich, es ist, also Ich verstehe es einfach auch nicht.
Nee, das ist auch nur eine Nebelkerze. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine Nebelkerze, Strohmann, wie auch immer man es bezeichnen möchte, für Emotionalisierung, wo es absolut unsinnig ist. Ein Nicht-Problem.
Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Ja. Also auch da müssen wir lernen, miteinander wieder verantwortlich umzugehen. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass wir wieder lernen, miteinander verantwortungsvoll umzugehen. Dass man wieder miteinander spricht. Nicht wahr? Und nicht einander anschreit und einander beleidigt. Wenn ich mir angucke, wie die AfD-Fraktion sich im Bundestag verhält, das ist verantwortungslos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Beziehungsweise sie tragen natürlich Verantwortung für das, was sie machen. Aber es ist verantwortungslos, weil sie im Bundestag sitzen und sich verhalten
wie Dreijährige im Kindergarten.
Ja, tatsächlich. Es ist furchtbar.
Timmy hat meinen Teddy geklaut. Ja.
Eine Diskussionskultur, die im Bundestag meiner Meinung nach nichts zu suchen hat und schlecht für die Demokratie ist. Das ist furchtbar. Dass es eben nicht auf Augenhöhe diskutieren, wenn man andere nur noch totschreit. Ne?
Ja.
Und,
ja, und das sieht der restliche Bundestag ja auch so.
Ja, zum Glück. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese ganze Serie hier. Wir haben ja die Freude, demnächst alle wieder Verantwortung an der Wahlurne zu übernehmen für uns und für den Rest des Landes. Da sind wir wieder beim kategorischen Imperativ. Das gilt auch für die Wahlen. Da kann man den sehr schön mal anwenden, den kategorischen Imperativ. Denkt immer daran, egal was ihr wählt, ihr seid davon selber betroffen. Ihr und alle anderen. Oder könntet davon betroffen werden, für was dann vielleicht entschieden wird. Oder an Gesetzen umgesetzt wird. Denkt daran. Da sind wir beim kategorischen Imperativ. Nicht wahr? Also, ja, ich hoffe, dieses Ganze war ein bisschen erhellend. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten euch ein bisschen Freude bereiten mit diesem Ganzen. Kant ja, was meiner Meinung nach leider ein bisschen untergegangen ist, eigentlich schade.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass es vor 10, 20 Jahren noch anders gewesen wäre. Es ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, aber sollte es eigentlich genau andersrum sein, ne?
Also allein nach den Ideen, die wir heute besprochen haben, müsste es eigentlich ein riesiges Kant-Jahr gewesen sein. Mit 1000 Aktionen und
Ja, tja. Tatsächlich. Ja, sollte es eigentlich sein, ja. Vielleicht kommt es mir ja auch nur so vor. Vielleicht ist ja mehr gewesen, als ich denke, und ich habe es nur nicht mitbekommen. Oder who knows? Man weiß es nicht so genau. Kann ja sein, dass ich auf beiden Ohren irgendwie wieder, weiß ich auch nicht.
Auf beiden Ohren blind, ja. Das
ja, genau, auf beiden Ohren blind.
Schöner Buchtitel. Genau. Gut.
Ja, wirklich, tatsächlich. Und in diesem Zusammenhang würde ich an dieser Stelle die berühmt-berüchtigte Frage stellen, Bier?
Bier.
Sehr schön.
Eindeutig Bier.
So, dann wollen wir uns den Ganzen mal hingeben hier. So,
so um das mal ganz flensburgerisch zu sagen, Schwenki, Schwenki.
Ja, genau. Schwenki, Schwenki. So, Bier. Ach, guck mal. Das ist immer schön, wenn es so dampft. Also, dann wollen wir mal ein bisschen über das Bier sprechen. Wir haben es zu tun mit der Schneiderweiße Brauerei. Das ist ein Familienunternehmen und wurde vor 150 Jahren in München aus der Taufe gehoben. Es ist die älteste Weißbierbrauerei Bayerns. Ich bin verwirrt, weil Weihenstephaner war ja schon die älteste Brauerei der Welt. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste es dann doch gleichzeitig auch die älteste Bayerns sein, aber ist egal. Gut, also wir haben es hier mit der ältesten Weißbierbrauerei Bayerns zu tun. Das ist wie in Schottland, ne? Also da ist ja auch
irgendwer hat immer Superlativ über Superlativ. Vielleicht sind Sie halt eine reine Weißbierbrauerei, deswegen können Sie das sagen.
Ja,
reine Weißbierbrauerei.
Ja, das kann natürlich sein. Also, das Original, wie es früher hieß, heute heißt es Tap 7, Tap 7 Original oder irgendwie so, glaube ich, ne? Warte mal.
Genau.
Genau. Früher hieß es einfach nur Original, ist das traditionelle Hefeweißbier, das nach dem Originalrezept von Georg I. Schneider geklöppelt wird. Und zwar wird das Ganze seit 1872 unverändert gebraut. So, das ist doch mal was. Wir haben es zu tun mit 12,8 Grad Plato, 5,4 Alkoholvolumenprozente, eine Hopfenbittere von 14 und die Zutaten, die wir hier haben, sind natürlich Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und zwar in diesem Fall Hallertauer Tradition und Hallertauer Herkules und Hefe. So. Oh, die Krone ist echt schön. Und man muss sagen, dieses Bier ist, das ist dunkler Bernstein.
Ja.
Das ist aber definitiv dunkler Bernstein.
Da erwarte ich jetzt aber auch schöne Süße hier. So, das sieht schon aus wie. Oh. Da kommt was.
Ja, wollen wir mal verriechen, ne?
Oh ja.
Ah, Banane.
Jede Menge Banane, aber.
Reife Banane, ne?
Ja, auf jeden Fall. Schön süß. Wird schon sehr karamellig, ne?
Ja, durchaus.
So ein bisschen würzig, nussig, kommt auch schon.
Ja, finde ich auch.
Und natürlich Hefe. Richtig schön Hefe.
Hefe, ja. So ein bisschen. So ein Hauch getreidig. Was ich aber sehr schön finde, ist eine schöne Note, die so ganz, ganz dezent. Ja, so ein bisschen brotig auch wieder, ne? Kann man fast schon wieder so einen Hauch Schokolade so. Durch dieses Karamell halt. Oder Kakao, je nachdem. Also so. Ja, dunkle Früchte durchaus auch, ne?
Oder bin ich noch nicht? Ich hatte so ein bisschen.
Ja, aber doch.
So ein bisschen Richtung Zitrus gedacht. Oder vielleicht eine reife Apfel, reife Birne.
Ja, sowas vielleicht. Ja. Aber ich finde auch. Doch, Schokolade jetzt und Kakao auch. Schön. Ja, wollen wir das Ganze mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost. Oh ja. Auf jeden Fall Birne. Banane, Birne,
voll ja, Kanone. Ja, total.
Ja, schön fruchtig. Aber auch wirklich, das Karamell kommt nochmal so richtig schön raus.
Ja, finde ich auch.
Oh, das ist so schön voll und rund. Gefällt mir.
Das ist wirklich ein ganzer Korb voller Birnen, Bananen. Und ich finde, dass diese schokoladige oder kakaoige, wie auch immer, ich finde, das ist auch so im Nachhall so ein bisschen da.
Ja. Ich denke gerade noch an geröstete Haselnüsse. Kennst du die so ein, das hat immer noch so eine ganz bestimmte Note. Ich finde, die hängt da irgendwo an dem Karamell.
Finde ich gut. Ja.
So eine ganz leichte Säuerlichkeit, aber es ist kaum, ne? Das ist nur so ein bisschen zum Zusammenhalten. Kaum Gegenwehr hier gegen die weiche, süße Fruchtigkeit. Schön, auch nur ein ganz bisschen Bitterkeit. Die Hopfenbitterkeit. So ganz leicht, nett. Hinten raus. Im Abgang. Schön. Und dabei trotzdem erfrischend.
Ja, tatsächlich. Das ist echt so.
Ich bin begeistert.
Ja, also du siehst mich auch durchaus hingerissen. Also ich bin auch durchaus angetan. Ist mal wieder was anderes.
Ist auch irgendwie so, das ist immer schwer zu beschreiben, aber es hat eher so ein. Es kommt so schichtweise, habe ich das Gefühl, die Geschmäcker. Ja.
Ich finde auch, der hat einen wirklich guten, langen Nachhall, ne?
Ja. Finde ich auch bei dem Bier, vor allem auch beim Weizen immer interessant, wenn sich das eine Weile hält. Weil das jetzt auch nicht jedes Bier macht.
Stimmt.
Es hat seinen Charakter, aber so ganz ohne anzuecken.
Ist
schon
so,
sehr
ne?
freundlicher Charakter.
Ja, tatsächlich. Ja, finde ich auch. Schöner cremiger Schaum auch, ne?
Ja. Der kriegt ein extra Sternchen auf jeden Fall.
Jo. Ja, sehr angenehm. Frisch, aber doch voll. Also ist wirklich total ausgewogen. Gefällt mir sehr gut. Ja, Frage, was machen wir damit?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 6 Punkte vergeben werde. Denn insgesamt war ich auf jeden Fall schon auf einem guten Weg zwischen der 5 und der 6. Aber der Schaum kriegt nochmal einen extra Punkt. Und damit sind wir bei 6 von 7 Punkten für mich.
Ja, dem würde ich mich mal wieder unumwunden anschließen. Langweilig, wie ich bin. Und deswegen hat das Schneider-Weiße Tab 7 Original. Was, dieses Tab 7? Da musst du mir auch nochmal, was ist das eigentlich für ein moderner Kram? Naja, egal.
Tja.
Was, dieses Tab 7, das erschließt sich mir irgendwie nicht, aber ist egal. Also, wir haben verkostet das Tab 7 Original von Schneider-Weiße und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir und das völlig zu Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder Themen.
So ist es. Nächste Woche quälen wir alle, die nicht gut mit Musik können, in der rumgeschrien wird. Wir machen das aber natürlich hochkünstlerisch wertvoll, so. Das verspreche ich euch. Wir hören, sage und schreibe, Blood Incantation mit Absolute Elsewhere. Und wir hören Disembodied Tyrant mit The Tower Part 1. Lasst euch doch einfach mal drauf ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wird spannend.
Ja, wie oft wir das sagen.
Das stimmt. Ihr seid ja schon Frust von uns gewohnt oder halt auch einfach progressive, interessante Avantgarde-Geschichten. Von daher, die gibt es auch nächste Woche. Und für alle, die uns im Internet hören, verkosten wir dann noch ein Dertinger Mandelberg Spätburgunder Trocken vom Weingut Österlein aus dem Jahre 2020.
Und diesmal wirklich?
Diesmal wirklich.
Also diesmal sagen wir es nicht nur, sondern wir machen es auch. Und es ist die letzte Sendung, bevor ich wieder richtig nervig werde. Ihr kennt das Spiel, jedes Jahr aufs Neue. Nach dieser Sendung wird abgestimmt. Ich erzähle sonst allen, wie unartig ihr seid. Ich sag's euch
dann
gleich.
Dann wählen wir nämlich das Album des Jahres und ihr auch. Also macht euch schon mal bereit. Hört euch mal wieder die vielen schönen Alben aus diesem wunderschönen Musikjahr an.
Oh ja.
Und dann seid ihr mit Sicherheit besser aufgestellt als ich, denn ich verzweifle wie jedes Jahr an meinem Album des Jahres.
Ich kann nur sagen, Habemus Alben des Jahres.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Auch das wird sich von Jahr zu Jahr nie wieder ändern. Ja, herrlich.
Ja, ja. Herrlich, herrlich. Doch, doch, doch. Also, nach der nächsten Sendung geht's los. Dann wird die Seite freigeschaltet und dann könnt ihr abstimmen. Ich freue mich wie jedes Jahr schon wie ein kleines Kind drauf. Es gibt natürlich dann am Ende auch wieder die Sendung am Ende des Jahres, wo dann eure Alben des Jahres und unsere Alben des Jahres vorgestellt werden. Es wird wie immer großartig werden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bis dahin wäre es toll, wenn ihr uns liked und shared und weiß ich nicht noch was alles erzählt allen, dass es uns gibt, euren Haustieren, Opas und Omas und Tanten und Onkeln und Kindern und weiß ich nicht wem. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.